Was wichtig vorauszuschicken ist, dass Griechenland erst sehr spät irgendwie eine kapitalistische Entwicklung durchgemacht hat. Aufgrund dieser späten kapitalistischen Entwicklung halt auch, ist erst sehr spät so etwas wie ein modernes Proletariat entwickeln können. Das heißt, man kann sagen, bis zum Ersten Weltkrieg kann man de facto nicht wirklich von Proletariat, von Arbeiterklasse sprechen. Also bestenfalls in einigen städtischen Zentren, Athen, Thessaloniki, ein, zwei anderen Städten, hat es halt irgendwie eine relativ kleine Arbeiterschaft gegeben, die zwar versucht hat, also beginnend mit gewerkschaftlichen Organisationen, die begonnen hat, sie als Klasse zu formieren. Aber im internationalen Vergleich zu Ländern wie Deutschland, Österreich, geschweige denn Großbritannien, hat es jetzt eine organisierte Ordnung erst sehr spät entwickelt. Und die war irgendwie, ist wirklich von Anfang an irgendwie sehr in den Kinderschuhen gesteckt. Die erste relevante Organisation, die sich herausgebildet war 1918, also am Ende des Ersten Weltkriegs, die SECCE, übersetzt heißt das so viel wie Sozialistische Arbeiterpartei. Das war de facto der Versuch, so die verschiedenen Arbeitervereine, Gewerkschaften, die sie damals gebildet haben, in Athen, Thessaloniki vor allem, zusammenzuführen. Und also der erste Organisierungsversuch war so ein Arbeitertag, wo man zusammengebracht hat, und in der zweiten Folge, so eine Neuauflage von diesem Arbeitertag, war dann wirklich sowas wie die Gründungskonferenz von dieser Organisation. Was sehr interessant ist, nachdem das ein sehr junges Proletariat war, eine sehr junge Arbeiterbewegung, hat es ja sowas wie eine reformistische Tradition, wie es in anderen europäischen Ländern gegeben hat, zu dem Zeitpunkt bereits voll entfaltet damals, hat es in der griechischen Arbeiterbewegung bis zu dem Zeitpunkt nicht herausbilden können. Das heißt, diese Säcke hat von Beginn an war sehr stark unter dem Einfluss halt der russischen Revolution und der Entwicklungen dann auch. Und hat von Anfang an irgendwie eine sehr starke Orientierung auf die kommunistische Internationale gehabt. Also wenn man so will, kann man sagen, dass diese SECCE irgendwie so wie die Vorläuferorganisation der Kommunistischen Partei war. Und sie hat sich dann 1924 in KUKUE umbenannt, also das ist der Parteiname, den die Kommunistische Partei heute noch in Griechenland führt. Und ab Mitte der 20er beginnt halt irgendwie verstärkt die Einflussnahme durch die Kommunistische Internationale auf diese KUKUE. Was dazu führt, dass diese junge Partei, die halt kaum über politische Kader verfügt, so dass die sehr stark unter dem Einfluss halt, der stalinisierten Kommunistischen Internationale gestanden ist. Und diese griechische KP ist dann ein bisschen so ein als Experimentierfeld worden für Taktiken, die später dann in der Kommunistischen Internationale in de facto allen Ländern eingesetzt worden ist. Sprich, dieses Konzept einer Etappentheorie und diese Volksfrontkonzeption, die ist zum ersten Mal in Griechenland angewandt worden. Zentrale Argumentation seitens der Kommunisten, warum man diese Volksfronttaktik, diese Etappentheorie einsetzen muss, hat resultiert aufgrund der Klassenanalyse der griechischen Gesellschaft, die, wie gesagt, sehr rückständig war. Wo es halt kaum so etwas wie eine kapitalistische Industrie, ja nur sehr schwache bürgerliche Klasse gegeben hat. Und Griechenland selber da irgendwie Spielball von ausländischen Mächten war. Das heißt, was irgendwie eine ziemlich zentrale Bedeutung in den 20er Jahren für Griechenland war, war diese ganze nationale Frage. Es hat eine sehr starke nationalistische Stimmung gegeben. Einerseits der Konflikt mit der Türkei und auf der anderen Seite war eines der brennenden Fragen, wie man mit Mazedonien umgeht. Mazedonien ist deshalb von einer zentralen Bedeutung für Griechenland, weil halt die Begründer der hellenistischen Kultur, Alexander der Große und das Makedonische Reich, dieses Reich sieht man de facto, sehen die Griechen ja de facto so als die Urmutter halt dieser griechischen Kultur. Und Mazedonien war halt irgendwie aufgeteilt. Ein Teil signifikanter halt war Teil von Jugoslawien und ein relativ kleiner Teil war halt nur Teil des heutigen Griechenlands. Und was da hineinspielt, ist halt in Griechenland hat irgendwie eine slawische Minderheit gelebt hat. Und diese Mazedonien-Frage war irgendwie von einer sehr, hat eine sehr große Bedeutung gehabt in der Innenpolitik Griechenlands in den 20er Jahren. Und die kommunistische Partei hat natürlich Antworten finden müssen auf diese zentrale Frage. Und hat sich an diese nationalistische Stimmung irgendwie ziemlich massiv angepasst. Das heißt, dieser Phase, also so Ende der 20er, sind halt de facto die Parteiaufrufe immer so an das griechische Volk gerichtet. Man hat so den Anspruch der griechischen Bourgeoisie auf Mazedonien in weite Strecken irgendwie unterstützt. 1936 wird dann Griechenland Monarchie wieder und die politisch starke Persönlichkeit in Griechenland zu der Zeit ist aber gewisser General Metaxas, der de facto so was wie eine Militärdiktatur aufzieht und von Anfang an eine sehr starke Orientierung auf das nationalsozialistische Deutschland hat. In dieser Phase wird die kommunistische Partei ziemlich massiv verfolgt. Trotzdem, diese Orientierung, die die Kommunistische Internationale der Kommunistischen Partei Griechenlands auferlegt hat, führt halt irgendwie zu einer völligen Verwirrung. Man sieht halt seitens der Kommunistischen Partei das als oberstes Ziel der Kommunistischen oder der ORTP im Allgemeinen, dass man die Unabhängigkeit Griechenlands durchsetzt, weil das irgendwie die Grundvoraussetzung ist, laut dieser stalinistischen Etappentheorie, dass sich so wie ein eigenständiger Kapitalismus entwickeln kann, der mal die Basis schafft, dass man für eine sozialistische Gesellschaftstransformation kämpfen kann. Und aufgrund dessen, um diese nationale Unabhängigkeit irgendwie zu erlangen oder abzusichern, setzt sie in der kommunistischen Bewegung in Griechenland so die Taktik durch, dass man diesen Metaxas, diesen Militärdiktator, unterstützen sollte. Obwohl man gleichzeitig irgendwie von dieser Diktatur irgendwie als politische Partei irgendwie verfolgt wird. Diese politische Entwicklung der kommunistischen Partei, diese Volksfronttaktik, dieser Umgang mit der nationalen Frage führt dazu, dass sie ziemlich früh in der kommunistischen Partei eine relativ starke linke Opposition herausbildet. Also um so Zahlen zu nennen, Mitte der 20er Jahre hat die QKE ungefähr 2000 Mitglieder, ein bisschen mehr. Und gleichzeitig existiert diese linke Opposition mit 700 bis 800 Mitgliedern. Diese linke Opposition unterstützt ja die linke Opposition der Sowjetunion, aber man kann jetzt sagen, dass das irgendwie eine klassisch-trotzkistische Organisation. Also es gibt da wieder unterschiedliche Strömungen. Aber diese griechische linke Opposition, die entwickelt ein gewisses Momentum, entwickelt sich recht positiv und Trotzkisten in Griechenland sind auch die ersten weltweit, die eine Tageszeitung überhaupt rausbringen können. Ein weiterer Wendepunkt in der Entwicklung ist die Besetzung Griechenlands durch das faschistische Italien. Unter diesem, also wo es halt irgendwie de facto eine Kollaboration gibt zwischen diesem Metaxas und dem faschistischen Italien. Und das natürlich bedeutet, dass alle Aktivisten der Arbeiterbewegung halt weiterhin massiv verfolgt werden und in so Konzentrationslager ähnlichen oder Internierungslagern halt de facto landen. Was man vielleicht da irgendwie sehen muss, dass die Zeit ist, wo die Sowjetunion mit Hitler-Deutschland einen Pakt geschlossen hat, dieser genannte Hitler-Stalin-Pakt, der ja, de facto halt dazu führt, dass halt die Das ist zu einer Zeit natürlich, wo die deutschen Kommunisten bereits in den Konzentrationslagern sitzen und verfolgt werden, dass die kommunistischen Parteien im Rest von Europa halt als verlängerter Arm der Sowjetunion de facto ein Stillhalteabkommen oder ein Bündnis halt mit den Nazis irgendwie eingehen. Es gibt da eine ziemlich arge Anekdote, wo irgendwie ziemlich gut irgendwie die Verrücktheit von dieser stalinistischen Taktik dargestellt werden kann. Also auf so einer Gefängnisinsel, so als Internierungslager für die Faschisten, waren halt irgendwie ein paar hundert großes kommunistische und trotzkistische Aktivisten halt interniert. Und das war bereits so 40, 41, wo ich jetzt glaube, dass halt dass die Italiener auf Dauer alleinig diese Besatzung irgendwie nicht halten können und dass irgendwie die deutsche Wehrmacht in Griechenland einmarschieren wird. Und die Trotzkisten, und aufgrund dessen, dass irgendwie dieses Regime so in Auflösung begriffen war, haben jetzt und auch diese Gefängnisinsel kaum noch irgendwie bewacht war. Also für ein paar hundert Gefangene waren vielleicht noch ein Dutzend irgendwie so Häftlingswärter, haben halt die Trotzkisten in dem Lager irgendwie die Diskussion angestachelt, dass man einen gemeinsamen Ausbruchversuch machen soll, um sie halt irgendwie in Freiheit zu begeben. Und gleichzeitig war irgendwie klar, dass halt die deutschen Truppen halt schon heranmarschieren und die kommunistischen, also die Anführer von diesen kommunistischen Gefangenen in diesem Internierungslager haben dagegen argumentiert, gegen diesen Ausbruchsversuch, weil sie halt gedacht haben, jetzt kommen nicht die Deutschen und die lassen uns dann eh frei
Im Rahmen der nationalen
dann können wir halt genau im Rahmen der nationalen und dann können wir halt irgendwie frei politisch agieren. Ne? Haben dann sogar irgendwie Wachen abgestellt, die halt irgendwie diese trotzkistischen Gefangenen unter Kontrolle gehalten haben. Daraufhin ist es halt nicht zu diesem Ausbruchversuch gekommen und kurz darauf sind halt irgendwie dann die Deutschen einmarschiert, haben dieses Gefangenenlager übernommen und der Großteil von diesen Gefangenen ist natürlich dann irgendwie hingerichtet worden. Ja, also 1941, wie gesagt, übernimmt dann halt die Wehrmacht die Kontrolle über Deutschland. Die griechische Bourgeoisie kollaboriert mit den Deutschen und die kommunistische Partei, die ziemlich geschwächt ist, halt eigentlich durch diese langjährige Repression bereits vorher durch faschistische Italien, durch diese Diktatur von Metaxas, beginnt jetzt irgendwie als erste halt irgendwie so eine antifaschistische Widerstandsbewegung aufzubauen. Nachdem de facto so die ursprünglichen Organisationsstrukturen in den Städten halt weitgehend zerschlagen waren, beginnt die KKÖ auf dem Land unter Bauern halt irgendwie so erste Widerstandszirkel zu organisieren. Das Ganze erfolgt irgendwie nach sogenannten Volksfronttaktik gegen die deutsche Besatzung, mit dem zentralen Ziel halt die nationale Befreiung Griechenlands von der deutschen Besatzungsarmee. Und das Ziel ist halt auch Volksfront, sprich irgendwie eine Allianz halt mit den fortschrittlichen antifaschistischen bürgerlichen Kräften im Land, die aber de facto inexistent sind, weil der Großteil der Bürgerlichen halt ohne diese halt irgendwie mit den Faschisten kollaboriert. Und also die Propaganda, die die KKÖ in dieser Phase irgendwie entwickelt, ist halt Klassenkampf ist antinational. Der zentrale Slogan, so statt Land, Frieden, Brot, ist frei, satt, glücklich. Also man versucht irgendwie keinen Anschein zu erwecken, dass man halt irgendwie auf der Grundlage von einer kommunistischen Klassenkampf Politik steht. Was aber interessant ist, dass trotzdem auch bereits in dieser frühen Phase, dass es immer wieder zu Streiks kommt, vor allem halt in den Städten. Aber das zentrale Rückgrat irgendwie von der Widerstandsbewegung ist halt diese Volksfront, die Kommunisten aufziehen. Die Organisation, die sie da gründen, heißt EAM, Nationale Befreiungsfront. Die entwickelt sich in relativ kurzer Zeit zu einer wirklichen Massenbewegung, hat auf ihrem Höhepunkt 1,6 Millionen Mitglieder. Davon sind 400.000 Mitglieder der KKÖ, also das Ganze unter den Bedingungen der Besatzung durch die Nazis, und der deutschen Wehrmacht. Und diese ERM entwickelt mit der Zeit halt auch bewaffnete Einheiten und organisiert Partisanenkampf, ähnlich wie in Italien. Und dieser bewaffnete Flügel von der ERM heißt ELAS. Und diese Widerstandsbewegung ist ja wirklich erfolgreich. Also die Mitgliederzahlen sprechen schon. Also wir reden jetzt von einer Gesamtbevölkerung von 7, 8 Millionen Menschen. Ja. Davon sind 1,6 in dieser ERM organisiert. Wo es teilweise so ist, dass halt diese ERM und die ELAS, diese Partisanenbewegung, halt ganze Gebiete halt von der deutschen Besatzung befreit, wo es dann halt so ist, dass halt irgendwie ganze Dörfer halt Mitglied werden in dieser Widerstandsbewegung. In diesen Dörfern entwickelt sie Formen von Selbstverwaltung, wo es halt auch so ist, dass durch diese Partisanenbewegung halt sowas wie eine moderne Infrastruktur zum ersten Mal in diesen ländlichen Gebieten Einzug hat. Also, keine Ahnung, weil die Partisanen haben halt Telefone oder Telegrafen und so Geschichten. Dass Schulen eingerichtet werden in diesen Dörfern, das geht de facto alles irgendwie auf. Und auch sowas wie eine moderne Verwaltung von diesen Dörfern. Es geht alles auf diese Partisanenbewegung zurück. Eine ziemlich zentrale Rolle in dieser Widerstandsbewegung spielen Frauen. Anfangs halt, weil Frauen halt relativ unbehelligt von den Besatzungssoldaten halt agieren können, sprich, sie werden halt irgendwie eingesetzt, um Waffen zu transportieren, Nachrichten zu überbringen und so Geschichten. Ne? Also so für die Logistik, aber mit der Zeit übernehmen immer mehr Frauen halt irgendwie einen Part in diesen bewaffneten Einheiten. Es gibt halt ganze Kompanien, wo halt bewaffnete Frauen in der ELAS aktiv sind. Warum irgendwie Frauen irgendwie in einem sehr hohen Ausmaß in dieser ERM und der ELAS aktiv werden, ist halt, weil das halt, man muss halt bedenken, aufgrund dieser rückständigen Gesellschaftsstrukturen im damaligen Griechenland, kann man sich ja vorstellen, dass halt irgendwie ein total konservatives Frauen- und Familienbild vorgeherrscht hat. Das heißt, die Teilnahme an dieser Partisanenbewegung war halt für viele Frauen halt irgendwie die Möglichkeit, einmal auszubrechen aus diesen sehr engen patriarchalen Strukturen und de facto halt sowas wie Freiheit zu leben. Ja. Und diese spezifische Rolle für Frauen in dieser Widerstandsbewegung, das ist natürlich irgendwie ein massiver Dorn im Auge der Faschisten und der Bürgerlichen, wie man dann später noch zeigen wird. Ja, diese Partisanen, die führen immer wieder so gezielte Angriffe auf die deutsche Wehrmacht, sind teilweise auch ziemlich erfolgreich. Es gelingt zum Beispiel durch diese permanenten Sabotageakte und Angriffe auf die Wehrmacht, ganze Deportationszüge von Zwangsarbeitern nach Deutschland zu verhindern. Ich habe das so Zeug gefunden, dass halt irgendwie 200.000 Zwangsarbeiter, also dass die Deutschen irgendwie bereits 200.000 zusätzliche Zwangsarbeiter aus Griechenland nach Deutschland transportieren wollten und de facto dieses Unterfangen irgendwie unterlassen haben müssen, weil es halt nicht gesichert war, dass diese Transporte überhaupt irgendwie jemals über die griechische Grenze gingen. Ne? Ja, diese Bewegung nimmt irgendwie ein derartiges Ausmaß an, dass selbst zu dem Zeitpunkt, wo die Deutschen halt noch in Griechenland die Besatzungsmacht waren, dass in Großbritannien halt bereits die Alarmglocken läuten. Also Großbritannien ist irgendwie unter den Alliierten, de facto die alliierte Macht, die halt dieses Gebiet halt des östlichen Mittelmeers halt, also diesen Frontabschnitt, wenn man so will, gegen die Deutschen irgendwie führt. Also das betrifft vor allem halt irgendwie diese Front in Ägypten und dann halt in weiterer Folge halt sollten halt die Briten halt, nachdem sie auch Ägypten halt, dass sie dann halt Griechenland befreien. Und die Briten checken halt irgendwie ab, dass irgendwie da eine kommunistische Gefahr aus ihrer Perspektive da halt irgendwie im Entstehen ist, nachdem diese ERM eindeutig unter der Kontrolle der kommunistischen Partei ist. Und versuchen wir halt irgendwie eine Strategie zu entwickeln, wie man halt irgendwie eine kommunistische Machtübernahme nach dem Zweiten Weltkrieg verhindern könnte. Was vielleicht noch irgendwie interessant ist, Es gibt irgendwie einen Konflikt zwischen der Kommunistischen Partei und der ELAS, dieser Partisanenbewegung, wie man halt diese befreiten Gebiete da irgendwie organisieren soll. Und diese Formen von Selbstorganisation, das ist was wir eine eigene Justiz, also so Volkstribunale irgendwie durchsetzen, das ist halt ist zurückzuführen vor allem auf die Anführer von dieser ELAS. Diese Strategie wird zwar nachher dann irgendwie von der KKÖ übernommen, aber es gibt irgendwie eine ziemlich große Konfliktsituation zwischen diesen beiden Organisationen. Ne? Wobei die Führer von der ELAS ebenfalls irgendwie Kommunisten sind und Mitglieder der KKÖ. Was in der Zukunft ist, griechische Armeeeinheiten, die sind auch in Ägypten im Einsatz, auf der Seite von den Deutschen gegen die Briten. Diese griechischen Armeeeinheiten, da kommt es zu Meuterei und Rebellion. Und diese Truppenteile sind dann immer einsetzbar irgendwie für die Deutschen. Und was ein weiterer Aspekt ist in dieser Widerstandsbewegung, dass es innerhalb der deutschen Wehrmacht ziemlich viele Beispiele von Widerstandsaktivitäten gegeben hat und von offener Zusammenarbeit mit den Partisanen. Oft geht es halt irgendwie aus von deutschen Wehrmachtssoldaten, die halt selber irgendwie früher in der Kommunistischen Partei aktiv waren und halt auch als Soldaten da halt versuchen, irgendwie eine antifaschistische Rolle einzunehmen. Ja, es ist dann irgendwie offensichtlich für die Deutschen, dass sie halt in Griechenland auf Dauer nicht halten können, aufgrund dieser starken Partisanenarmee und der Niederlage in Ägypten. Und die sind halt de facto gezwungen, sie zurückzuziehen. Am Höhepunkt kontrolliert die Partisanenbewegung 4/5 des gesamten Landes. Diese Partisanenarmee hat mehrere 10.000 Kämpfer und Kämpferinnen unter ihrem Befehl. Also die Zahlen reichen so zwischen 40.000 bis 100.000 Leute, die wirklich unter Waffen gestanden sind und an Kampfhandlungen mitgenommen haben. Und es ist halt offensichtlich, dass 1944, wo die deutschen Truppen sich zurückziehen müssen, dass die Kommunistische Partei die Macht erobern kann. Gibt es ein Zitat von einem Mitglied des Politbüros der KKÖ und der Sekretär der KKÖ von Athen, der irgendwie später gesagt hat, in Athen gab es am 12. Oktober 1944 alle Möglichkeiten, nur mit den Kräften der ersten Heeresgruppe der ELAS, 15 Partisanen in Athen und Piräus, die Macht zu ergreifen. Wir ergriffen sie nicht, weil wir keine richtige Linie hatten, weil es unter uns allen, auch bei mir, Unentschlossenheit gab. Wobei man jetzt sagen muss, dass diese Unentschlossenheit und diese fehlende Linie, dass das irgendwie nur die halbe Wahrheit ist, weil in Wirklichkeit hat natürlich die Kommunistische Partei eine klare Ausrichtung gehabt und das war ganz einfach die Unterordnung der Kommunistischen Partei halt unter diese Volksfront-Konzeption. Also irgendwie so, dass 1944 ist der sogenannte Libanon-Vertrag unterzeichnet worden, der de facto eine Strategie dargelegt hat, wie Griechenland nach dem Abzug der deutschen Truppen regiert werden soll. Das ist de facto so eine Übergangsregierung dort beschlossen worden, mit Unterstützung der Kommunistischen Partei. An der Spitze von dieser Übergangsregierung ist ein gewisser Papandreou gestanden, der Opa vom jetzigen Papandreou. Wobei es damals keine sozialdemokratische Partei noch gegeben hat, sondern es war so eine liberale Zentrumspartei, der dieser Papandreou vorgestanden ist. Und die haben halt die Aufgabe gehabt, da irgendwie ein bürgerlich-demokratisches System in Griechenland zu etablieren. Und die KKÖ hat mit Gutdünken der Sowjetunion diese Linie irgendwie, diesen Libanon-Vertrag, voll unterstützt. Es hat dann auch Geheimverhandlungen gegeben zwischen Nazi-Deutschland und den Briten, die irgendwie geregelt haben, wie die Deutschen abziehen können. Und gleichzeitig die Briten irgendwie de facto den Partisanen halt zuvorkommen und halt die Macht in Athen übernehmen können. Die Briten haben, oder Teil von dieser Geheimverhandlung war, dass die Briten, sobald sie in Athen das Sagen haben, dafür sorgen, dass diese faschistischen Einheiten, die es gegeben hat und die eng kollaboriert haben mit den Nazis, die wieder frei, dass die freilassen werden, beziehungsweise frei agieren können. Halt, ja. Und dann hat es halt irgendwie ein ganz entscheidendes Treffen gegeben zwischen Winston Churchill und Stalin, wo halt irgendwie die Großbritannien und die Sowjetunion die Kontrolle über den Balkan aufgeteilt haben. Das hat halt so funktioniert, dass die zusammengesessen sind, der Churchill einen Zettel in die Hand genommen hat, wo er mit Hand die einzelnen Länder aufgeschrieben hat, also Griechenland, Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien und so weiter. Und bei jedem Land hat er Prozentzahlen hingeschrieben. Also bei Griechenland 10% Sowjetunion, 90% Großbritannien, Ungarn oder Jugoslawien 50%, 50%, und so sind halt die einzelnen Länder am Balkan irgendwie aufgeteilt worden. Das hat er dem Stalin irgendwie rübergeschoben über den Tisch. Stalin hat sich das kurz angeschaut, hat das irgendwie unterschrieben und hat es dann wieder zurückgeschoben. Ja. Und damit war irgendwie das Schicksal von Griechenland ausgemachte Sache. Von diesem Geheimtreffen haben die griechischen Kommunisten nichts gewusst. Das heißt, die sind irgendwie mit dem Bewusstsein die Sache gegangen, dass halt diese Volksfront, die sie da unterstützen, dass das jetzt de facto der erste Schritt zum Sozialismus, zur sozialistischen Revolution in Griechenland ist. Mit Unterstützung der Sowjetunion. Ne? Aber es sind wir klar, ab dem Zeitpunkt, wo diese Übergangsregierung in Athen ist und die Briten dort ebenfalls operieren, dass halt die Bürgerlichen alles unternehmen, dass halt diese Machtposition der griechischen Kommunisten, dass die zurückgedrängt wird. Und diesen Partisanen, die verstehen natürlich relativ bald, was es geschlagen hat. Und es kommt dann im Dezember 1944 zu einer Massendemonstration in Athen mit 500.000 Teilnehmern. Also wieder 500.000 bei einer Gesamtbevölkerung von 7, 8 Millionen. Und die Briten und diese Übergangsregierung, die gehen halt irgendwie mit Gewalt gegen diese Demonstration vor. Und das ist halt der Auslöser für ziemlich heftige Kämpfe, wo die Partisanen versuchen halt die Kontrolle über Athen zu gewinnen. Ist aber so, dass halt aus diversen Gründen halt diese ELAS den Briten unterliegt. Und nach der Niederlage im März 1945 werden dann die Partisanen irgendwie entwaffnet. Wobei es aber so ist, dass halt irgendwie große Teile von dieser Partisanenbewegung halt irgendwie die Waffen halt beiseite schaffen und halt nicht entwaffnet werden. Ne? Aber das bedeutet, mit dieser Niederlage der ELAS bedeutet es halt, dass halt die Restaurierung von einer bürgerlichen Ordnung in Griechenland hergestellt ist. Und unmittelbar darauf beginnt irgendwie eine enorme Repressionswelle halt gegen die griechische Linke. Das ist wirklich so eine Art weißer Terror, der da irgendwie über die griechische Ordnung herfliegt. Diese Repression richtet sich vor allem irgendwie gegen Frauen, oder nicht zuletzt gegen Frauen. Es sind ein paar hundert Vergewaltigungen dokumentiert aus der Zeit, Leute verschwinden halt, ja, übliche Spiel halt. 1945 gibt es dann irgendwie einen Wendepunkt in der kommunistischen Bewegung, einen weiteren. Es taucht nämlich plötzlich ein gewisser Zachariadis auf im KZ Dachau. Dieser Zachariadis war de facto der Parteiführer der KKÖ vor dem Zweiten Weltkrieg. Ist er dann, wie die Nazis in Griechenland einmarschiert sind, verschleppt worden und offensichtlich halt ins KZ Dachau gebracht worden. Und hat überraschenderweise halt diese Zeit im Konzentrationslager überlebt und kommt jetzt zurück nach Griechenland und wird halt natürlich als der große Held irgendwie gefeiert, so als KZ-Überlebender, als historischer Führer halt der kommunistischen Bewegung. Und der kommt wieder an die Spitze der KKÖ und treibt da eine Reihe von Wahnsinnigkeiten, die ziemlich fatale Folgen haben sollten für die kommunistische Bewegung. Also eine seiner ersten Taten ist, dass er halt de facto halt einen Bruch herbeiführt mit der Führung von der Partisanenarmee, der ELAS. Also obwohl das ein Versagen Kommunisten waren, wie gesagt. Gibt jegliche Unterstützung für diese für die ELAS auf. Und was halt dazu führt, dass irgendwie diese Überbleibsel von dieser ELAS, die diesen bewaffneten Kampf irgendwie weiterführen wollen, dass die halt aufgerieben werden von den Briten und von der griechischen Armee und ihr wichtigster Anführer dann irgendwie ermordet wird. Und dieser Zachariadis, der legt die Kukue auf eine total komische Strategie fest. Einerseits sagt er, jetzt ist die Zeit gekommen für den friedlichen Weg zur Demokratie. Und auf der anderen Seite gibt er die Losung aus, dass man den Partisanenkampf wieder aufnehmen sollte unter der Führung der Kukue, um die Bürgerlichen überhaupt dazu zu zwingen, dass sie irgendwie Wahlen zulassen. Ne? Also es ist de facto so eine Doppelstrategie, was die Bürgerlichen natürlich mit einer neuerlichen Repressionswelle beantworten und vor allem in den Städten, wo halt die Kommunisten nicht von der Partei, dort werden sie ja irgendwie auf den auf eine normale Teilnahme halt am politischen System halt eingeschworen. Die sind überhaupt nicht vorbereitet auf eine illegale Untergrundarbeit und werden halt irgendwie vorher am falschen Fuß erwischt und werden halt Opfer von dieser Repressionswelle. Das heißt, in den Städten wird die Kukue binnen kürzester Zeit halt irgendwie ausgelöscht und gleichzeitig in den Bergen führt die kommunistische Partei halt einen Partisanenkampf, der halt ebenfalls von, wo es halt irgendwie eine total schlechte Ausgangsposition hat. Und in der Situation mischen sie zum ersten Mal die USA in Griechenland ein. Truman, der damals glaube ich Außenminister war, legt halt diese sogenannte Truman-Doktrin fest, die halt besagt, dass überall dort, wo Demokratie und Freiheit in Gefahr ist, die USA halt politisch und militärisch intervenieren können. Also diese ganze Propaganda, die dann später in Vietnam und so weiter angewandt worden ist, in Korea, die wird zum ersten Mal halt irgendwie in Griechenland exerziert. Und die mischen sich de facto direkt in diesen Bürgerkrieg, der ab 1946 bis 1941 andauert, ein. Es gibt wieder eine enorme Repressionswelle, 50.000 bis 60.000 politische Gefangene schätzt man. Es werden Kinder verschleppt aus Familien, aus Partisanenfamilien, die werden dann in irgendwelchen so Kinderheimen unter total arger konservativer, reaktionärer Aufsicht halt umerzogen sozusagen. Es gibt Hinrichtungen, Vergewaltigung, die kommunistische Partei wird verboten. Was total arg Praxis war, dass insgesamt 750.000 Menschen sind zwangsweise evakuiert worden in diesen 3 Jahren. Also ein Zehntel der Gesamtbevölkerung ist de facto, dass ihre Dörfer irgendwie vertrieben waren. Das heißt, überall dort, wo die Partisanen am Meer schon im Zweiten Weltkrieg halt irgendwie eine Verankerung gehabt hat und wo die Bürgerlichen die Angst gehabt haben, dass sie wieder jetzt eine starke Partisanenbewegung entwickelt, hat man einfach ganze Ortschaften halt irgendwie umgesiedelt. Ja, schlussendlich, nachdem die Sowjetunion und Jugoslawien, Tito Jugoslawien, die ja dann mit Stalin irgendwie brechen, die Unterstützung für die kommunistischen Partisanen aufgeben, endet dann 1941 dieser Bürgerkrieg halt mit einer Niederlage der Kommunisten. Und in Wirklichkeit liegt die kommunistische Bewegung zu dem Zeitpunkt irgendwie völlig am Boden und existiert de facto nicht mehr. Die ganze Parteiführung muss ins Exil gehen. Es sind alles so Hardcore-Stalinisten halt und 1956 dann, wie dann halt der Khrushchev in der Sowjetunion die Macht kommt und diese Entstalinisierungsphase einläutet, dann werden dann halt auch so Leute wie dieser Zachariadis von der Parteispitze halt irgendwie abgesägt. Dieser Zachariadis, der wie gesagt ein ziemlich verrückter Typ gewesen sein muss, ist deshalb relevant, weil die kommunistische Partei jetzt gerade so in den letzten Monaten eine Aufarbeitung ihrer Geschichte irgendwie betrieben hat und dabei gerade irgendwie diesen Zachariadis halt de facto politisch reingewaschen hat und das halt so als die besten Traditionen halt ihrer Parteigeschichte darlegen. Ja. Das hat schon sehr viel über das Selbstverständnis der kommunistischen Parteispitze heute irgendwie aussagt, wenn man jemand wie diesen Zachariadis als großes Vorbild hochleben lässt. Ja. Diese 50er, 60er Jahre sind in Griechenland halt de facto geprägt als ja, Oberflächlichkeit, bürgerliche Demokratie, in Wirklichkeit ziemlich repressives System, Marionettenregime der USA, der CIA. Nachdem das Ganze in den 60er Jahren aber ziemlich instabil ist und vor allem irgendwie der nächste Papandreou da die Möglichkeit hat, fast das den USA genehme politische System durcheinander zu wirbeln, kommt es 1967 zum Militärputsch von dieser Junta, der irgendwie die Linke, die ziemlich schwach ist, irgendwie völlig unerwartet irgendwie erwischt und das irgendwie eine neue Repressionswelle irgendwie auslöst. Es gibt einen Journalisten, der das irgendwie, einen deutschen Journalisten, der das ziemlich anschaulich dargestellt hat, das ist der Günter Wallraff, der sie, jetzt fragt er, einen Selbstversuch am Syntagmaplatz in Griechenland halt an so einer Protestaktion beteiligt hat, so als Grieche verkleidet und dann halt auch verhaftet worden ist und dann halt auch im griechischen Gefängnis unter der Militärdiktatur eingesessen ist und gefoltert worden ist und diese Erfahrungen halt beschreibt. Und ja, prinzipiell dieses Militärregime hat dafür gesorgt, dass halt Griechenland halt mit niedrigen Löhnen halt für das ausländische Kapital ein interessanter Investitionsstandort wird. Das Land, das irgendwie die besten wirtschaftlichen Beziehungen gehabt hat, war übrigens Deutschland. Also vor allem die CSU, Franz Josef Strauß und so, die haben da ziemlich enge Kontakte gepflegt. Was vielleicht auch nicht interessant ist, wie sie Osteuropa zu dieser Militärjunta verhalten hat. Es hat ein Land nur gegeben, das gegen den Militärputsch protestiert hat, offiziell, das war die DDR. Aber selbst die DDR hat dann in der weiteren Folge irgendwie versucht, mit Griechenland, mit der Militärjunta irgendwie wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten. Der Widerstand gegen diese Militärjunta ist anfangs irgendwie ziemlich schwach. Also die QQE, die wieder so eine Volksfront-ähnliche Vorfeldstruktur hat, spielt kaum eine Rolle. Der Großteil der politischen Kader von der Organisation sind im Exil. Eine wichtige Rolle spielt der Mikis Theodorakis, der heute noch irgendwie aktiv ist, also Komponist. Und die QQE, die spaltet sich dann also de facto in die Inlands- und in die Auslandsorganisation. In der Auslandsorganisation da sind vor allem, haben vor allem die das Sagen, die irgendwie sehr Moskau treu sind und also wirklich so diesen traditionellen Hardcore-Stalinismus pflegen. Und die Kommunisten, die im Inland sind, haben eher Kontakte irgendwie zur italienischen kommunistischen Partei, zu dieser eurokommunistischen Tradition. Und entlang der Linie irgendwie spaltet es. Und diese Spaltung, die existiert de facto bis heute mit der QQE und Synaspismos, die geht auf diese Zeit Ende der 60er, eher Anfang der 70er Jahre zurück. Aufgrund dieser Spaltung der kommunistischen Partei spielen die Kommunisten in diesem Widerstand gegen die Militärjunta recht wenig Rolle, was eben durch diese sehr dubiose Rolle der osteuropäischen Staaten halt dann irgendwie verkompliziert wird. Dadurch gibt es auf der Linken irgendwie ein relativ großes Vakuum. Und dieses Vakuum füllt dieser Papandreou, also der Vater vom jetzigen Papandreou, der im Auslandsexil in der Schweiz.
Ist das der gleiche, gegen den vorher geputscht worden ist?
Genau, ja. Der 1974 Organisation gründet die PAK. Und aus der entwickelt sich dann de facto die heutige PASOK aus dieser Widerstandsorganisation. Die zwar jetzt relativ wenig wirklichen Widerstand im Land leistet, also kaum über Strukturen verfügt, aber mit Papandreou halt eine sehr bekannte Persönlichkeit hat, der irgendwie sich sehr links positioniert und dadurch halt irgendwie dieses Vakuum am ersten füllen kann. Ein wichtiges Datum ist noch der 14. November 1973. Da kommt es zu massiven Studentenprotesten in Athen. Also das Polytechnikum wird besetzt, nachdem es vorher bereits eine Reihe von Schulen und so Fakultätsbesetzungen gibt. Interessanter die Argumentation von der QQE auf diesen Studentenprotest, diese Universitätsbesetzungen, die sprechen halt von Provokateuren und sagen halt, dass man das nicht unterstützen soll, aber die kommunistische Jugend solidarisiert sich dann relativ schnell mit diesen Studi-Protesten. Es gibt irgendwie Solidarisierung seitens der Arbeiterklasse, vor allem die Bauarbeiter, das ist irgendwie so eine kommunistische Hochburg, die dann gegen die Linie der eigenen Parteispitze solidarisieren sie dann, beteiligen sie an diesem Widerstand. Aber es ist so, dass innerhalb von 3-4 Tagen wird diese Besetzung und diese Protestbewegung irgendwie niedergeschlagen und ziemlich brutal. Es gibt 34 Tote, Panzer werden eingesetzt, die also wirklich so in die Universität reinfahren und so. Aber nach dieser Protestaktion, nach dieser Besetzung vom Polytechnikum, ist irgendwie klar, dass das System irgendwie auf ziemlich wackeligen Beinen steht. Und es spitzt sich dann die Krise in Zypern zu, wo es einen historischen Konflikt gibt zwischen der Türkei und Griechenland. Ich glaube, die Türkei marschiert dann ein, besetzt den Norden. Das ist irgendwie wieder das militärische Versagen von dieser Militärjunta irgendwie wahrgenommen und ja, die Militärjunta verliert halt die Unterstützung seitens der USA und tritt dann irgendwie 1974 zurück. Dieser Rücktritt der Militär und die Wiedereinführung der Demokratie nennt man Metapolitefsi, das heißt so viel wie totale politische Umwälzung, aber so viel an totaler politischer Umwälzung hat es gar nicht gegeben in dem Jahr. Was irgendwie ziemlich interessant ist, dass die Bürgerlichen es schaffen, da irgendwie so etwas wie eine Hegemonie über Griechenland irgendwie aufzubauen. Die ERE, das war also die konservative Regierungs-, die wichtigste konservative Partei unter der Militärdiktatur, die benennen sie einfach um in Nea Demokratia. Das ist die Hauptpartei von den Konservativen heute. Und die setzen ziemlich gezielt auf die nationalistische Karte, vor allem irgendwie gegen die Türkei, und kennen unter diesem mit diesem Programm irgendwie halt am meisten Unterstützung in der griechischen Gesellschaft lukrieren. Was vor allem, was auch nicht jetzt zurückzuführen ist auf die Schwäche der linken Organisationen. Aber dass es sehr wohl halt irgendwie einen enormen gesellschaftlichen Umschwung gegeben hat in diesen Jahren, zeigt sich daran, dass zum ersten Mal die Monarchie in einem Referendum abgewählt wird. Die wahrscheinlich interessanteste Entwicklung halt auf der Linken ist halt, dass die PASOK zur stärksten linken Partei aufsteigt, nachdem der Papandreou aus dem Exil zurückkommt. Die KKÖ eindeutig halt irgendwie auf den zweiten Rang verdrängt. Und was ziemlich interessant ist, dass diese PASOK am Anfang eigentlich keine Arbeiterpartei ist im klassischen Sinn. Sehr getragen wird von so liberaler Mittelschicht, Aktivisten aus dieser Studentenbewegung, die halt in der PASOK halt die linkeste Organisation sind und sie dort zu organisieren beginnen. Und mit einer sehr linken Rhetorik, die so die ersten 7, 8 Jahre irgendwie anhält, wie zum Beispiel das Wahlprogramm 1981 hat so den Titel gehabt, so irgendwie so das Volk an die Macht und so, und Aufrufe von Papandreou, dass sie die Leute selbst organisieren sollen. Das ist wirklich halt so, dass halt in kleinen Städten bis in kleine Ortschaften halt überall so Komitees gegründet haben, die diese PASOK erst einmal de facto aus der Taufe gekommen haben. Ja. Also ein ziemlich interessanter Prozess in einer Phase, wo die kommunistische Partei überhaupt nichts anzubieten hat. Erst später dann, ab dem Zeitpunkt, wo die PASOK Regierungspartei wird, da gelingt es dann auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung die stärkste Fraktion zu werden. Und zu dem Zeitpunkt die konservativen Gewerkschaften, also diese christlichen Gewerkschaften, wenn man so will, halt zurückzudrängen. Das, was die PASOK an der Regierung halt bewerkstelligt, ist halt einerseits eine Aufarbeitung dieser faschistischen Vergangenheit und der Verbrechen der Militärjunta und ziemliche so gesellschaftspolitische Reformen im Familienrecht, Frauenrechten, wo man halt wirklich halt Griechenland, die griechische Gesellschaft modernisiert. Aber in den 80er Jahren beginnt halt eigentlich schon dieser Prozess unter der Führung der PASOK, dass man jetzt de facto den griechischen Kapitalismus Europareifen macht, wenn man so will. Und halt mit dem Ziel halt eine Integration in die Europäische Union voranzutreiben. Und damit einhergeht halt auch irgendwie relativ bald so ein Umschwenken, auch der PASOK halt auf so eine neoliberale Politik, wenn man so will, wo jetzt mit Privatisierungen und Deregulierung und so. Um zum Schluss zu kommen, was vielleicht dann irgendwie ein bisschen erklärt, wie die Linke heute irgendwie aufgestellt ist. Es kommt dann 1989 zu einem linken Wahlbündnis, Synas bis Moss heißt es. Also Synas bis Moss heißt ganz einfach Bündnis. Und das heißt, diese Eurokommunisten und die Stalinisten, die schließen sich irgendwie zu diesem Bündnis zusammen. Wobei das irgendwie unter der Führung der QQE, unter der Führung der Stalinisten halt wieder sehr sektiererische Politik betrieben wird, vor allem gegenüber der PASOK. Also in der Phase sind die Kommunisten sowas wie das Zünglein an der Waage und verweigern halt der PASOK die Unterstützung, obwohl es irgendwie eine linke Mehrheit geben wird, prinzipiell, und ermöglichen somit irgendwie zustande kommen einer konservativen Regierung. Ja, 1989 ist natürlich irgendwie ein Wendejahr für die Stalinisten mit dem Fall der Berliner Mauer. Was natürlich auch irgendwie nicht an der Kommunistischen Partei Griechenlands spurlos vorbeigeht. Es entwickelt halt ein Flügel heraus, der halt wie in vielen anderen Ländern sagt halt, dass man halt die gesamte kommunistische Tradition liquidieren muss. Aber das Interessante ist, dass gegen diese Liquidierungstendenzen, dass halt irgendwie die Mehrheit der Partei irgendwie rebelliert. Also die QQE zieht sich wieder aus dieser Synas bis Moss zurück, wo dann de facto halt diese Eurokommunisten, Reformisten halt irgendwie überbleiben und gründen halt wieder die QQE und das Ganze halt wirklich halt so mit einer sehr stalinistischen Ausrichtung. Jegliche kritische Aufarbeitung des Experiments Sowjetunion wird irgendwie unterbunden. Man stützt sie de facto auf so Taktiken, wie man es in der Sozialfaschismusphase von den Stalinisten kennt. Vor allem die ganze Ausrichtung von der Gewerkschaftsfraktion, von der PAME, ist jetzt so, dass man jetzt keine Kooperation mit den Sozialdemokraten eingeht, immer eigene Demonstrationen, eigene Streiks organisiert. Und das Ganze wird irgendwie vermischt mit ganz komisch irgendwie mit so einer Volksfront-Taktik, wo man jetzt so de facto um die Partei so eine eigene Volksfront aufbaut, wo man für jede gesellschaftliche Gruppe eine eigene Organisation hat, also für die Jugend, für die Frauen, für die Bauern, für die Kleingewerbetreibenden, für die Taxifahrer und so weiter. Und all diese Vorfeldorganisationen, die bilden halt dann so die Volksfront, wenn man so will, mit der man halt für die antimonopolistische Demokratie kämpfen will. Und man öffnet sich irgendwie für ziemlich arge Nationalisten. Also gerade in dieser Frage EU, Euro und so, da setzt man halt betont Leute, halt nicht aus einer kommunistischen Seite, sondern wirklich aus einer bürgerlich-nationalistischen, setzt man so de facto so als Frontfiguren in der öffentlichen Debatte ein. Und auf der anderen Seite, neben der QQE, existiert halt diese Synas bis Moss, die halt sehr stark darauf setzt, dass man die EU reformiert. Und halt so eine klassisch moderne demokratische Linke unter Anführungszeichen aufbaut. Wahrscheinlich wären die irgendwann einmal verschwunden, wenn nicht die Antiglobalisierungsbewegung gekommen wäre. Und man tut irgendwie ein Bündnis eingegangen ist oder eine Kooperation mit halt so einer Öffnung gegenüber der radikalen Linken, die ja ziemlich starke Verankerung hat in Griechenland, vor allem aus dieser Studentenbewegung aus den 70er Jahren gegen die Militärjunta. Gibt es ja wirklich halt ein Dutzend von maoistische und trotzkistische Organisationen, die halt alle ein paar hundert Mitglieder halt haben. Und ja, und dieser Zusammenschluss zwischen diesen Eurokommunisten und dieser radikalen Linken, das ist de facto das, was heute Synas bis Moss und ihr Wahlbündnis Syriza darstellt. Und halt eine zweite relativ starke linke Partei neben der kommunistischen Partei repräsentiert. Ja. Ich würde sagen, alle Geheimnisse der griechischen Linken sind gelüftet. Bitte.